Ja, das bewegt mich auch, was da passiert in der Welt, die Verfolgung, die da ist. Und über das, was ich jetzt reden möchte, das hat jetzt vielleicht nicht direkt mit Verfolgung zu tun, aber in dem Text, den wir lesen, da gibt es auch Leute, die andere verfolgen. Und zwar hat es zur Zeit, wo Jesus gelebt hat, Pharisäer gegeben. Und die haben den Jesus gesehen, und die sind ihm nachgegangen. Und ich möchte das gerade lesen. Der Abschnitt aus dem Markus 7, Vers 1 bis 23. Markus 7, Vers 1 bis 23. Und da heißt es: Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Also die sind von Jerusalem, haben die sich aufgemacht, 150 Kilometer nach Galiläa. Sie haben quasi Jesus aufgefolgt. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten, angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehernem Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten: Warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein, Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen: Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so: Wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt zur Weihgabe ist bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr irgendwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf, und viele ähnliche Dinge tut ihr. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und versteht. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen. Sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles von außen in den Menschen hineinkommt, all das ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach: Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Alles super. Ich weiß nicht, wie du hast mit Putzen. Das hier ist der Staubwedel, der Swiffer für mein Büro. Und ja, nur allzu oft bleibt er einfach bei mir im Schrank. Und sogar wenn ich denke, oh, jetzt wäre es wieder mal nachher, über die Tastatur und über, bei den Regalen, bei den Büchern, mal abzustauben, denke ich, ja, ist ja nicht so nötig. Und jeder hat doch einen anderen Maßstab, was sauber ist, oder? Was rein ist. Für die einen ja, ist schon ein bisschen sauber, längt schon, und für andere ist, muss es ganz picobello sein. Ich mag mich erinnern, ich musste jeden Samstag mein Zimmer aufräumen, als ich als Kind war daheim. Und dann bin ich amigs zu Mami gegangen und habe gesagt, ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Und ich habe es wirklich aufgeräumt gehabt, meiner Meinung nach. Und meine Mami ist schauen und hat gesagt, ja, das ist aber überhaupt nicht aufgeräumt. Und ja, dann musste ich noch mehr aufräumen. Die Leute haben ein unterschiedliches Verständnis von Sauberkeit. Und heute Morgen, wenn wir anschauen, was das bedeutet, ist alles sauber. Und eben die Jünger, die Pharisäer, die sind Jesus nachgegangen. Sie haben ihn quasi verfolgt. Sie haben ihm schon ein paar Kapitel vorher, Markus 2 und 3 lesen wir das, haben Jesus aufgehalten und haben ihn verwünscht dabei, wie er am Sabbat geheiligt hat und haben ihn ernsthaft aufhalten. Weil sie haben sich nachher zurückgezogen und haben zueinander gesagt, hey, was können wir machen, dass der Jesus, dass wir den beseitigen können, dass wir den umbringen können. Also die haben keinen Spass verstanden. Und darum sind sie Jesus nachgegangen, nach Galiläa. Und dann haben sie seine Jünger dort gesehen, die vor dem Mittagessen ihre Hände nicht gewaschen haben. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber was macht denn da Jesus für eine Sache daraus? Aus Handwaschen. Ich meine, wir Menschen, oder wir haben es ja auch schon gelernt als Kinder, oder, dass man vor dem Essen die Hände wäscht, ist ja ganz normal. Und nachher redet Jesus zuerst 13 Vers lang zu den Pharisäern, nachher redet er noch zum ganzen Volk rundherum und dann redet er zu den Jüngern, 23 Vers. So lange habe ich jetzt das vorgelesen, redet er über das Reinigen, über das Putzen. Wie kommt es? Es hat auch damit zu tun, dass es nicht ums Reinigen geht von außen. Es nicht darum geht, dass man sauber ist. Sondern dass es darum geht, dass das Böse, das Unreine aus dem Herz rauskommt. Und ich bin ganz froh, dass es so ist. Weil beim Putzen, beim äußerlichen Putzen, ja, da hätte ich echt Mühe, etwas dazu zu sagen. Aber beim inneren Putzen, da gibt uns, ja, da bin ich motiviert, um das zu machen. Und da gibt uns der Text auch Hinweis, wie wir das machen können. Genau genommen zeigt er sogar Gefahren auf, die da sind, Gefahren beim Reinigen. Und die erste Gefahr, die wir sehen, wenn es ums Reinigen geht, oder? Die Pharisäer, die wollten auch reinigen, die wollten sich sauber behalten. Die haben nicht die Hände gewaschen vor dem Essen, damit sie saubere Hände haben, damit sie nicht krank werden. Das war nicht ihr erster Gedanke, warum sie das gemacht haben. Sondern sie haben das gemacht, um geistlich, zum rituell reinbleiben. Und das war nicht einfach nur Händewaschen unter dem Hahn, sondern es hat ganz komplizierte Vorschriften gegeben, wie sie das machen müssen. Sie mussten zuerst die Finger nach oben haben und dann mindestens anderthalb Schälen Wasser, sie müssen drüber schütten. Und dann mussten sie in einer ganz bestimmten Reihenfolge das putzen. Nachher mussten sie die Hände wieder nach oben machen, sodass die Finger unten waren und das Ganze nochmal wiederholen. Also es hat eine ganz klare Anleitung gegeben, wie sie das machen müssen. Die Hände müssen sie bis oben putzen, nicht einfach nur die Hände vorne, so wie wir das heute machen. Und so, ja, so haben sie das gelebt. Wieso haben sie das so gelebt? Sie sagen es selber. Im Vers 3 und im Vers 5 sagen sie es, hey, wieso halten deine Jünger nicht die Überlieferung der Alten ein? Wir haben hier Gesetze bekommen von unseren Vorfahren, dass wir das so machen. Wieso machen das deine Jünger nicht? Das gehört doch dazu. Jetzt ist es aber so, dass im Alten Testament nichts davon steht. Oder ganz, ganz wenig. wegen Putzen vor dem Essen. Es heisst, die Priester, bevor sie ins Heiligtum gehen, dort müssen sie sich die Hände waschen. Und später haben die Rabbis und einfach die Juden haben da mehr und mehr Gesetze dazu getan, zu dem. Haben das angewendet auf alle Leute, haben gesagt, nicht nur Priester, sondern alle, die Gott nachfolgen wollen, müssen nicht nur dann, wenn sie in den Tempel, ins Heiligtum gehen, sondern auch dann, wenn sie essen, einfach immer vorher die Hände waschen. Was sie eigentlich gemacht haben, sie haben das Gebot, wo Gott gemeint hat, haben sie genommen und sie haben noch ganz viele weitere Gesetze drumherum gemacht. Zack. In ihren Augen ist nämlich das Gesetz von Gott ist dazu da, um sich zu reinigen. So, das war ihre Vorstellung. Das Gesetz, wenn wir das nicht halten, da ist eine Falle da. Und jetzt müssen wir da ganz viele Häge rundherum bauen, damit wir nicht reinfallen. Das haben sie gemacht. Es gibt ein bekanntes Buch, heute Mishnah, wo all die Gesetze, die zusätzlichen, aufgeschrieben sind. Und das ist ein 800-seitiges Buch in Kleinschrift. Wo ganz verschiedene Regeln drin sind, die überhaupt nicht mit dem Wort Gottes zu tun haben. Und ich glaube, die Gefahr, die Jesus hier aufzeigt, ist, hey, wenn ihr euch reinhalten wollt, die Gefahr ist da, dass ihr zusätzliche Gesetze aufstellt. Dass ihr zusätzliche Regeln macht und das Gefühl habt, mit dem könnt ihr euch reinhalten. Mit dem könnt ihr euch reinigen. Eigentlich ist es ein bisschen so, wie wenn man ein Zimmer putzt, ganz picobello, den Staub saugen, Feucht aufnehmen, alle Regale abwischen und so, alle Sachen, die drinnen stehen. Und dann gehen wir aus der Tür raus und dann spannen wir ein Band spannen vor die Türe. Und denken, ja, wenn niemand reingeht und ich selber auch nicht, dann bleibt es sauber drin, oder? Aber das ist ein Trugschluss. Bleibt nicht sauber. Und es bleibt auch nicht sauberer, wenn man dann nach dem Band, das man gespannt hat, noch ein Band diagonal spannt in die Richtung und noch ein Band in die andere Richtung. Dann macht man noch die Türe zu und beschließt sie. In der Hoffnung, dass es innen sauber bleibt. Nein, es setzt wieder Staub an. Es wird wieder dreckig. Gesetz, Gebot von Gott, die sind nicht dazu gedacht, dass wir rein bleiben. Und es ist nicht nur eine Gefahr, die damals die Jünger hatten. Man sieht das in der ganzen Kirchengeschichte. Immer hat man probiert, etwas Äußeres, an etwas Äußerem festzumachen, dass man kann gut rein vor Gott leben, zu ihm kommen. Man hat das vielleicht an Kleidervorschriften gemacht. Bis vor ein paar Jahrzehnten ist es auch in den FEGs, wenn Frauen mit Hosen in den Gottesdienst gekommen sind, haben wir gerade gesagt, das geht nicht. So kann man nicht vor Gott kommen mit Hosen. Oder Männer mit langen Haaren. Ja, sorry Sven. Oder man hat es im umgekehrten Sinn gemacht. Es hat auch mal eine Zeit gegeben, wo Männer, die einen grossen Bart hatten, die haben quasi als mehr vom Heiligen Geist erfüllt gulten. Das hat sich quasi ausgedrückt im Bart. Ja, ich lasse meine jetzt vielleicht auch wachsen. Aber dann macht man einfach so Gesetze und Regeln, wo man sagt, hey, so kann man besser vor Gott kommen. Und so kann man nicht vor Gott kommen. Und ich glaube, in dieser Gefahr stehen wir auch heute drin. Dass man sagt, hey, du musst einfach jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen und dann ist das ist wichtig für Gott. Nein, einfach nur einhalten, das Aufstellen von Gesetzen, das ist nicht das, was Gott möchte. Das ist nicht sein grosses Anliegen. Er hat uns die Gebote gegeben, nicht damit wir besser vor ihn kommen können. Sondern hat die Gott Gebot gegeben, um zu sagen, hey, so habe ich es gedacht, das ist der gute Weg. Er hat uns nicht eine Falle stellen wollen. Er hat uns sagen, wie das wir richtig leben können. Und ich glaube, da sind wir herausgefordert, dass wir unsere Augen schärfen für Sachen, wo wir zusätzlich aufstellen. Wo wir neben dem Wort Gottes als Gesetz stehen lassen. Pharisäer sind aber noch weitergegangen. Und das ist die zweite Gefahr, wo uns der Text zeigt, wenn man sich selber reinigen will, wenn man alles sauber behalten will. Und das sind reine Lippenbekenntnisse. Jesus sagt nämlich im Vers 6 und 7, eigentlich sagt er es nicht einmal selber, sondern er zitiert, also das, was hier in Klammern ist, ab Vers 6, Mitte 6 bis zum Schluss, das ist ein Zitat aus dem Jesaja, wo 700 Jahre vorher geschrieben worden ist. Und da sagt Jesus, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Er sagt, hey, ihr sagt es ja selber, das sind Menschengebote, ihr habt das von euren Vorfahren, habt ihr das bekommen. Und euch das Problem ist nicht nur, dass ihr jetzt zusätzliche Gesetze aufstellt, sondern das Problem ist, dass ihr mit dem sagt, ich glaube an Gott und ich vertraue voll und ganz auf das und lebe für ihn. Aber in Wirklichkeit sorgt ihr dafür, dass es anders rauskommt. In Wirklichkeit ist euch das Herz weit weg von mir. Und er bringt dann ein Beispiel. Er sagt, ihr kennt ja das Gebot, oder? Du sollst Vater und Mutter ehren. Und Vater und Mutter ehren, das sei er in dem Sinn indirekt, aber es hat zu dieser Zeit bedeutet, Vater und Mutter haben einem ja als Baby erzogen, haben einem all das gegeben, was man braucht. Und das hat bedeutet, dass wenn Eltern so alt werden, dass sie selber nicht mehr selbstständig sein können, Hilfe brauchen, dass dann Kinder zuständig sind, um den Eltern zu helfen. Und jetzt haben aber die Pharisäer ein Gesetz gehabt. Ein Gesetz namens Korba. Habt ihr das gehört gehabt? Korba. Hat geheißen, man kann einfach das sagen, wenn jetzt der Vater gekommen ist und gesagt hat, hey, wir haben kein Geld mehr. Oder wir brauchen deine Hilfe, Sohn. Und der Sohn ist sehr reich gewesen, hat er einfach können sagen, Korba. Und das heisst so viel wie, er können sagen, mein Geld ist Gott geweiht. Das gehört nur Gott. Er hätte damit nichts mehr müssen seinen Eltern geben. Er war dann nicht mehr zuständig gewesen. Aber das Geld hätte er gleich nicht am Priester müssen geben, sondern er hat selber über das können verfügen, bis an sein Lebensende. Also im Prinzip war es einfach ein Trick gewesen. Man hat gesagt, ja, das Geld ist Gott geweiht und Gott ist ja wichtiger als die Eltern. Und Jesus sagt, hey, ihr habt nicht nur einfach Gesetze gemacht, um euch sicher zu sein, um es selber im Griff zu haben, sondern ihr habt ein Gesetz gemacht und damit andere Sachen vernachlässigt. Also quasi, ihr habt euch um einen Raum in eurem Zimmer, in eurer Wohnung gekümmert, habt das putzt und haltet das rein und sind stolz drauf. Aber in der Küche, wo es eigentlich viel wichtiger wäre, dass dort hygienisch alles sauber ist, dort schaut ihr nicht. Dort, was wichtig ist, das, was ich meine, dort schaut ihr nicht. Ihr ehrt mich mit euren Lippen, aber euer Herz ist ganz weit weg von mir. Ihr meint es nicht ernst, ihr sagt es nur. Aber leben tut es anders. Und ich glaube, das ist auch wiederum nicht nur eine Gefahr, wo die Pharisäer in der damaligen Zeit drin gestanden sind, sondern ich glaube, das ist auch eine Gefahr, wo wir drin sind. Wir haben vorher gesungen, Jesus, du bist König. Der Höchste von der Welt. Wie oft singen wir das? Und sobald wir da aus der Tür rausgehen, ist es wieder vergessen. Sind wieder andere Sachen wichtig. Wie oft sagen wir, hey, es ist wichtig, dass wir beten. Es ist wichtig, dass wir Bibel lesen. Das Wort Gottes studieren. Und nachher, wenn wir daheim sind und eigentlich Zeit hätten, kommen dann plötzlich ganz andere Sachen in den Sinn, die man machen sollte. Gott sagt, hey, ich will nicht eure Handlungen, ich will nicht eure Ritual, sondern ich will euer Herz. Weil er begründet es ja nachher. Er sagt, nichts, was reinkommen in einem, kann einem unrein machen. Sondern das, was von innen kommt, vom Herz, das ist das, was einem unrein macht. Wo hast du vielleicht Sachen, wo Lippenbekenntnisse sind? Ich meine, es ist gut, wenn man Sachen sagt, wenn man will, Gott nachfolgen. Aber es hat keinen Wert, wenn man es dann nicht auch macht. Wenn man dann nicht auch danach handelt. Die dritte Gefahr, die wir sehen, ist Schuld abschieben. Ich nenne das das Adam-Prinzip. Weil Adam und Eva sind ja im Garten Eden gewesen. Und dann hat Eva von dieser Frucht gegessen, von dem Baum, den sie nicht hätte zählen. Und Gott kommt zu Adam und Eva, ruft sogar Adam, wo bist du? Und dann fragt Gott ihn, Adam, hast du wirklich von dem Baum, von dieser Frucht gegessen, die ich verboten habe? Und Adam sagt, ja, aber die Frau, die du mir gegeben hast, die ist dann die Schuld gewesen. Jesus sagt da, nichts, was von außen nach innen kommt, kann einem unrein machen. Sondern das, was von innen nach außen kommt, das macht einem unrein. Und die Jünger, die haben das nicht gecheckt, sie haben es nicht verstanden, sie haben es nicht begriffen und sind nochmal zu ihm gegangen, wo sie allein waren mit ihm und fragen ihn, was hast du da damit gemeint? Und dann sagt er, das ist wie beim Essen, oder bei diesen Reinheitsvorschriften, das, was du isst, das geht rein, aber es geht auch wieder raus. Wie alles andere Essen auch. Macht doch keinen Sinn, dass gewisse Speisen rein sind und andere nicht. Aber viel wichtiger ist, das, was aus dem Herz rauskommt, das verunreinigt. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wo du die Liste gelesen hast, wo ich sie erzählt habe, von all diesen Sachen, die aus dem Herz rauskommen. Ich möchte die Vers nochmal lesen. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Als ich das gelesen habe, habe ich sofort gedacht, das sind heftige Begriffe, die hier genannt werden. Gewisse verstand ich nicht mal so genau, was da damit gemeint ist. Aber so gefühlt hat das gar nichts mit mir zu tun gehabt. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum sagt Jesus da die Liste? Er sagt ja seine Jünger. Es war niemand anders rundherum. Und ich bin zum Schluss gekommen, er sagt sie sicher nicht, damit die Jünger sich das aufschreiben können. Und jetzt bei allen Leuten gehen schauen und prüfen und sagen, ah, schau mal, bei dir ist jetzt das Problem. Du bist jetzt geizig. Nein, wegen dem hat Jesus das nicht gesagt, was alles aus dem Herz rauskommt. Sondern er hat es gesagt, zum sagen, hey, du kannst niemand anderem die Schuld geben. Deine Verschmutzung, das ist nicht ein externes Problem, sondern ein internes Problem. Deine Unreinheit vor Gott kommt nicht von außen, ist niemand anders die Schuld, sondern sie kommt von innen, von deinem Herz. Und die Liste, oder das, was er da gesagt hat, das war dazu da gewesen, dass die Jünger merken, stimmt. Aus meinem eigenen Herz kommen ja diese Sachen. Von niemand anders her. Und nochmal, also ich finde es immer noch keine einfache Liste. Das ist nicht eine sanfte Botschaft. Das ist nicht das Erste, was man jemandem erzählt, wenn man über den Glauben redet. Und das fordert raus. Ich merke, aber ich merke, ja, Gott hat recht. Es ist das Herz vom Mensch. Und es ist auch mein Herz, wo die Sachen rauskommen. Und alle Gedanken im Sinn von, ja, das passiert ja nicht bei mir, sondern bei anderen, die sind fehl am Platz. Wir haben in unserer Gesellschaft die Tendenz, dass man sagt, ja, der hätte ja müssen klauen, weil der ist so arm gsi, oder? Oder dass man sagt, ja, der hätte ja müssen klauen, weil der ist in so reichen Verhältnissen aufgewachsen, ist wie ein goldiger Käfig, den er müssen ausbrechen. Und vor unseren Gesetzen gibt es dann auch, ja, wird das auch beachtet, gibt es Strafminderung. Und es ist ja nicht so, dass die Umstände auf uns keinen Einfluss hätten. Definitiv nicht. Die Umstände haben Einfluss auf uns. Aber sie sind nie ein Ausrede für das, was in unserem Herz passiert, für das, was von innen rauskommt. Jesus hat wollen, dass seine Jünger prüfen, ihre eigenen Herz. Und er hat noch mehr gemacht. Er hat später noch mehr gemacht. Weil er lässt uns, auch uns, nicht einfach so mit dieser Diagnose da und sagt, hey, all das kommt aus eurem Herz. Übrigens habe ich auch das Gefühl, vieles von dem hat auch Platz in unserer Gesellschaft. Vielleicht weniger offiziell, aber wenn ich mir mal überlege, was für Filme das modern sind, was für Serien das gezeigt werden, wo es genau um so Sachen geht, Diebstahl, böse Handlungen, um ja, Zügellosigkeit in sexuellen Sachen. All das wird gelebt, vielleicht auch im Versteckten, aber es wird akzeptiert in unserer Gesellschaft. Also ich glaube, da sind wir herausgefordert, uns selber zu prüfen, wo stand ich? Aber Jesus lässt uns eben nicht allein in dem drinnen. Und er sagt, hey, ich will dir ein neues Herz geben. Im Galater 1 heisst es, hey, der von Jesus rein gemacht worden ist, dem ist alles rein. Der kann nichts mehr verdrecken. Und das ist das, was Jesus anbieten kann. Echte Reinigung. Eine Reinigung, die nicht nur außen ist, die nicht nur ein Abtupfen ist, weil das macht innen nichts, sondern eine Reinigung vom Herz innen dran. Jesus kann unser Herz reinigen. Und wenn wir zu ihm kommen, wenn wir merken, ja, wir haben so Gedanken, so Sachen in unserem Leben, wie du auch aufzählst, wir können zu Jesus kommen und dafür wissen, er schenkt echte Reinigung. Er reinigt unser Herz. Er will unser Herz, er will dein Herz. Er will nicht, dass du irgendwelche Gesetze einhaltest, einfach nur, damit sie eingehalten sind. Er will nicht, dass du einfach nur sagst, dass du ja, ihm nachfolgst und dass du an ihn glaubst. Er will nicht, dass du, wenn du merkst, da läuft etwas falsch, dass du die Schuld auf andere schiebst, sondern er will dein Herz. Wegen dem ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und wegen dem gibt es auch gesagt, den Begriff, oder? Das Blut von Jesus reinigt uns. Es ist der Reinigungsgedanke hinter dem Opfer von Jesus. Weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, können wir unser Herz reinigen. Ich möchte euch die Liste nochmal 2 Minuten angezeigt lassen und dass sich jeder von uns zu dem Gedanken macht und vielleicht ja, einen Beschluss für den Tag fasst, was er könnte machen. Was, vielleicht gerade was einen bewegt, was das ausgelöst hat. Genau, nach diesen 2 Minuten kommst du, glaube ich, wieder führen. Genau.